Sind wir ehrlich, keiner will in seiner Gegend den Drogenkonsumraum haben. Das ist einfach so. Er muss aber irgendwo hin. Und ich bin tatsächlich auch dafür, dass die in der Stadt bleiben, weil dort die Menschen sind.
Wenn wir jetzt Großfirmen anwerben, ich bin davon überzeugt, dass wir mit deren Hilfe auch die Brücken, die restlichen Brücken sanieren werden.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Und es geht hier heute Abend um Stimmen, aber nicht um Musik, sondern wir reden über Politik. Am 14. September wird gewählt, ein neuer Oberbürgermeister oder neue Oberbürgermeisterin. Insgesamt haben sich 13 Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen lassen und wir haben uns überlegt, wir würden gerne in Blind Auditions ein bisschen mehr kennenlernen, ein bisschen mehr herausfinden, was möchten diese Menschen denn? Was haben sie für Ziele? Was treibt sie an? Und was treibt sie auch um? Und heute haben wir zwei Menschen hier, die sich relativ spät eingereiht haben in den Kandidatenreigen.
Genau, die beiden sind noch ziemlich unbekannt. Die haben sich bislang auch auf keine der stattfindenden Podiumsdiskussionen vorstellen können. Wir haben auch im Internet dementsprechend natürlich längst nicht so viel über sie gefunden, wie das bei anderen Kandidaten, gerade der etablierten Parteien, der Fall ist. Aber weil es bei unseren Blind Auditions ja sehr demokratisch zugehen soll, fanden wir es wichtig, dass wirklich alle Kandidatinnen und Kandidaten eine faire Chance bekommen. Und deswegen sind die beiden hier. Und wir sind sehr gespannt auf die zwei Menschen, die wir jetzt kennenlernen. Und ich sage jetzt herzlich willkommen, Heike Herden. Sie ist OB-Kandidatin der Partei des Fortschritts. Und herzlich willkommen auch Ali Gütschli, parteiloser Einzelbewerber für das Amt des OB.
Und bevor wir dann natürlich eingehend über die Politik sprechen, möchten wir euch dann auch ein bisschen näher persönlich kennenlernen, eben weil wir euch noch nicht so kennenlernen konnten, auch wenn wir natürlich versucht haben, schon viel herauszufinden. Wir fangen mit dir mal an, Heike. Du bist 37 Jahre alt. Ist das schon mal korrekt? Das ist ein wichtiger Fakt, für dass wir da nicht daneben liegen. Das wäre ja so.
Ja, leider schon.
Ach, bitte, bitte, bitte. Und du wohnst in Vogelsang.
Genau.
Immer noch in derselben Straße, in der du quasi auch aufgewachsen bist.
Ja, ich bin nicht weit gekommen.
Ja, aber was hat dich, aber das ist ja auch schön. Was hat dich da gehalten? Oder warst du mal weg und bist wieder zurückgekommen? Und erzähl mir ein bisschen was über dein Veedel.
Ja, also ich bin in Vogelsang wirklich geboren, bin dort aufgewachsen und bin auch nicht weggekommen. Und ich wollte auch nicht weg, weil es ist wunderschön. Wir haben einen Garten, wir haben Platz und trotzdem sind wir schnell in der Stadt. Also eigentlich ist es ideal.
Es hat auf jeden Fall den schönsten Namen eigentlich, der Kölner Veedel. So.
Ja, es ist auch wirklich schön. Na, es ist halt, ich sage immer ein Dorf. Es ist wirklich ein Dorf. Wir sind abgegrenzt von Bahnen und den Tunneln. Das heißt, wir können auch nicht weiter wachsen. Und ja, aber der Nachteil ist, es kennt halt auch jeder jeden, ne?
Ja, gut, das kann Vor- und Nachteile haben. Du bist dann auch da in der Ecke in die Schule gegangen und wo und was hast du danach gemacht für eine Ausbildung?
Ja, da bin ich ein bisschen weiter weggegangen für die Ausbildung. Also ich habe in Bickendorf, war ich auf Montessori-Gymnasium.
Das ist jetzt nicht so weit weg von Vogelsang.
Ja, nachher, dann war ich doch in Sülz auf dem EVT, habe da Abi gemacht. Und dann bin ich bis nach Hennef gekommen, aber ich bin gependelt jeden Tag, also ich habe weiter in Vogelsang gewohnt und habe dort Kommunikation und Grafikdesign an der Rhein-Sieg-Akademie für realistisch bildende Kunst und Design studiert. Also sehr geschmeidiger Name.
Ja, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Auf jeden Fall, du bist verheiratet, du hast ein Kind und bist selbstständige Food-Fotografin.
Ja.
Wie muss man sich da deinen Job vorstellen und wie bist du vor allen Dingen auch dazu gekommen?
Also, eigentlich war ich People-Fotografin.
People ja. Ist Englisch, heißt Mensch.
Also ich habe alles fotografiert, ja, also von Weihnachtsmännern, also ohne Scherz. Ich habe teilweise auch Dekorationen fotografiert, bis zu 1000 Weihnachtsmänner an einem Tag durch. Ich habe alles gemacht und dann habe ich das Kind bekommen und habe dann gesagt, okay, mit Menschen arbeiten schwierig, weil Kind, wer betreut das? Und mir fiel so die Decke auf den Kopf in der Elternzeit und habe gesagt, okay, jetzt machst du was Kreatives und hatte halt einen Kuchen. Und so hat es angefangen. Das heißt, ich habe im Studium für People-Fotografie Kuchen fotografiert in der Elternzeit, weil ich gedacht habe, ich werde wahnsinnig. Ja, und irgendwann über die Jahre wurden es immer mehr Kuchen, dann wurde es ein Blog, dann kamen Kunden und jetzt mache ich nichts anderes mehr. Jetzt habe ich eine Filmküche.
Ich muss nochmal kurz nachfragen. Du hast gesagt, du hast Menschen und dann hattest du einen Kuchen. Also hast du deinen eigenen Kuchen? Also
ja, genau. Ich mache alles selber. Also ich koche selber, ich backe selber für meine Kunden. Das heißt, ich bekomme einen Auftrag. Zum Beispiel mein Kunde sagt, ich brauche für ein Newsletter ein Rezept, zum Beispiel zum Thema Vatertag als Beispiel. Und dann schlage ich Sachen vor, also Big Mac-Salat, Grillspieße, sonst irgendwas. Dann suchen die sich was aus. Dann schreibe ich das Rezept. Dann koche ich das, grill das, wie auch immer, fotografiere es und dann bekommen die es als Gesamtpaket zurück.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gleich Big Mac-Salat googeln muss.
Ja, ich nenne die Firma jetzt nicht, aber der ist online.
Na gut, Big Mac-Salat, da muss man jetzt die Firma auch nicht nennen.
Nein, aber für dich fotografiert habe, ja, du wirst ihn sehen.
Aber kommen wir weg von deiner Food-Fotografie. Hast du was machst du nebenbei noch? Hast du Hobbys?
Mhm. Also wann soll ich denn noch Zeit dafür haben? Ne? Am Anfang war die Politik ja ein Hobby. Dann habe ich Tiere, also ich habe Hühner und ich habe 2 Hunde. Und also Fotografie war ja mal mein Hobby, das ist ja das Problem, ne? Wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann hat man kein Hobby mehr, sondern man arbeitet immer. Immer.
Ja, und aber du bist noch nicht, du hast gerade schon erwähnt, Politik war dein Hobby. Du bist noch nicht so lange politisch aktiv. Ja. Wie bist du dazu gekommen und was hat dich politisiert?
Ich hatte Ärger mit der Stadt Köln.
Dann werden wir alle Politiker.
Ja, also aus einem persönlichen Grund. Und zwar geht es um den Schülerspezialverkehr, den mein Sohn genutzt hat. Und der ist dauerhaft ohne Kindersitz gefahren worden. Daraufhin habe ich erstmal mit dem Taxidienst gesprochen. Nein, das ist alles in Ordnung. Und irgendwann war ich bei der Stadt Köln und irgendwann war ich sogar bei der Reka im Postfach. Die hat das dann wieder zurück und hin und her. Und mein Sohn fährt bis heute nachmittags ohne Kindersitz zurück. Also die Sache hat sich nicht geklärt, ich habe es nicht geschafft. Und das hat so eine Frustration ausgelöst, dass ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass man immer, ja, man meckert nur, man sieht die Fehler, aber man will nichts verändern. Und das hat mich so gefrustet, dass ich gesagt habe, ich gehe in die Politik. Und alle, oh nein, Heike, mach das nicht. Du hast sowieso schon genug zu tun. Wann willst du das denn noch machen? Ja, ja. Na, jetzt mache ich es halt. Ja, jetzt mache ich es halt.
Die meisten würden sich ja dann einer etablierten Partei anschließen. Ich sag mal jetzt von links bis rechts. Sie haben sich aber der Partei des Fortschritts angeschlossen. Und ich glaube, Sie müssen jetzt im Wahlkampf sehr, sehr oft die Frage beantworten. Partei des Fortschritts habe ich noch nie gehört. Was ist das überhaupt? Wie lautet Ihre kurze Antwort darauf?
Die Partei des Fortschritts ist eine junge Partei aus Köln, die 2020 gegründet wurde und mehr Bürgerbeteiligung, mehr Demokratie möchte für alle. Das ist so die Kurzbeschreibung. Und genau deswegen bin ich auch dort, weil ich das System und die Idee dahinter so gut fand.
Ich mache ja manchmal noch so Wikipedia-mäßige Nachträge und zur Partei des Fortschritts ist mir da tatsächlich einiges eingefallen. Sie haben ja eben schon gesagt, die ist 2020 gegründet worden von Lukas Sieper, das ist ein Politikstudent aus Köln und seinen Freunden. Also das war so eine, wenn ich es richtig erinnere, wir trinken sehr viel Alkohol Nacht und beschließen dann eine Partei zu gründen im Lockdown. Und er hat dann 2024 bei der Europawahl, also im vergangenen Jahr, tatsächlich einen Überraschungssieg für sich verbuchen können, weil bei dieser Wahl ganz offensichtlich viele Menschen den Wahl-O-Maten benutzt haben, bei der Europawahl offenbar noch mehr als sonst. Und dann wurde bei der Frage, wen soll ich denn wählen, diese Partei des Fortschritts, diese völlig unbekannte Partei ausgespuckt. Und dann hat tatsächlich Lukas Sieper aus dem Stand 0,6% der Stimmen bekommen und sitzt jetzt als Einzelkandidat im Europaparlament. Also das ist so ein bisschen der erste Erfolg dieser Partei des Fortschritts. Das ist schon auch eine irgendwie unglaubliche Geschichte. Und jetzt versucht man ja offenbar von Europa, von Brüssel nach Köln und eben irgendwie sich in Köln bekannter zu machen. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie geht man denn dann vor, wenn man sich als OB-Kandidatin einer Partei aufstellen lassen will? Man muss ja Unterschriften sammeln. Wie viele muss man sammeln? Wie viele haben Sie gesammelt? Wie sind Sie da vorgegangen?
Also für die Oberbürgermeisterwahl muss man nur 450 Unterschriften sammeln, die echt sind. Echt bedeutet, ja, wir brauchen sämtliche Daten von den Personen. Neuerdings wollen sie gerne auch E-Mail-Adresse und Telefonnummer haben, was das jetzt nicht gerade einfacher macht. Diese Daten müssen eingereicht werden, also diese Zettel müssen eingereicht werden und bestätigt werden. So funktioniert das. Das ist ziemlich viel Aufwand. Proportional ist es aber noch viel größerer Aufwand, die Schriften für Direktkandidaten zu sammeln, die Unterschriften. Zwar sind das nur 20 pro Person, aber 20 mal 45 Wahlkreise. Und ich bin derjenige, der das verwalten muss. So, und das ist ein unglaublicher Aufwand. Das ist ein unglaublicher, bäumetötender Aufwand. ich möchte das betonen, dass es zwar nicht so viele Bäume wie bei der Bundestagswahl, da reden wir von, ich habe es mal ausgerechnet, ich weiß es gar nicht, wie viel Hektar.
Sie meinen den Papierverbrauch?
Ja,
weil das ist alles
gigantisch.
Auf Papier.
Es ist alles auf Papier. Mhm. In Köln hat man den Vorteil für die Oberbürgermeisterwahl, es wird nur ausgedruckt und dann unterschrieben und abgegeben. Bei der Bundestagswahl muss das noch zu mehreren Ämtern geschickt und bestätigt werden. Dadurch hat man noch Briefe und Anschreiben, also Briefumschläge und Anschreiben als Müll. Genau, das ist also extrem aufwendig.
Wo haben Sie die Leute angesprochen?
Bei der Bundestagswahl zum Großteil auf dem Brüsseler Platz, nachts.
Ja. Also gab es da eine Promillegrenze oder?
Nee.
War das egal?
Nee, die waren alle tatsächlich sehr offen und das ist auch, es ist ja hier um die Ecke. Ich habe mich auch in den Brüsseler Platz verliebt dadurch. Ich bin zu alt. Aber ich bin zu alt, als ich jung war, war auf dem Brüsseler Platz nichts los. Und jetzt geht da voll die Post ab. Und mein Lieblingsort ist Brüsseler Straße, Ecke Aachener Straße. Ja, die Besitzer der Kneipe dort kennen uns auch, weil wir die ganze Zeit davor standen, wochenlang in der Kälte bei minus 4 Grad.
Jetzt, was haben denn deine Eltern, beziehungsweise deine Familie, deine Freunde dazu gesagt, als du gesagt hast, ja, ich möchte Oberbürgermeisterin von Köln werden. Haben die dich für verrückt erklärt oder fanden die das eine gute Idee?
Also die sind ja einiges gewohnt. Ich bin selbstständig, ich habe andauernd bescheuerte Ideen. Ich mache ja noch andere Sachen nebenher auch noch. Die sind gewohnt, dass ich alles Mögliche mache. Bei der Bundestagswahl waren sie noch alle dabei. Bei der Oberbürgermeisterwahl war es jetzt so, dass mein Mann das tatsächlich auch genehmigen musste. Der war sehr skeptisch, der wollte das nicht, weil er gesagt hat, das ist viel Aufwand. Ja, meine Mutter hatte eher Angst, dass ich aus der Künstlersozialkasse fliege, wo ich gesagt habe, wenn ich Oberbürgermeister bin, ist das das geringste Problem.
Du führst deinen Wahlkampf komplett ohne Wahlplakate oder Ähnliches. Ist das eine reine Entscheidung, weil es einfach finanziell nicht geht oder möchtest du es anders gestalten? Hast du Wahlkampfstände? Wie gestaltest du deinen Wahlkampf?
Also die ganze Oberbürgermeisterwahl war sehr spontan, deswegen sind wir auch erst so spät. Und man muss ja abwarten, ob man wirklich der Wahlausschuss einen freigibt. Das ist ja der Punkt, weshalb wir erst so spät bekannt gegeben wurden. Und wir hatten einfach durch die vorgezogene Bundestagswahl so einen Pegel und wir waren so fertig, dass wir es einfach nicht früher geschafft haben, uns überhaupt zu entscheiden, was wir in Köln machen. Und ja, Plakate kosten Geld. Unser Geld ist im Bundestagswahlkampf, kann man so sagen. Es wird jetzt besser. Wir bekommen jetzt auch das erste Mal Parteienfinanzierung durch Lukas im Europaparlament. Aber es ist halt A, eine Kostenfrage. Es ist aber auch eine Aufwandsfrage, weil die muss jemand, das machen sich die meisten keine Gedanken drüber, die großen Politiker haben Personen, die fahren rum und hängen die Plakate auf. Wenn ich Plakate haben möchte, muss ich die aufhängen, muss darauf achten, dass die keiner abreißt, muss darauf achten, wenn die auf dem Boden liegen, dass ich die entsorge und am Ende muss ich sie wieder abhängen und entsorgen. Ich bin nur ein Mensch. Also das ist einfach eine Grenze und auch umwelttechnisch ist es halt auch nicht das Coolste. Ins Europaparlament haben wir es ja auch geschafft mit keinem einzigen Plakat. Deswegen die Grundidee, das ohne zu machen.
Bleibt dann natürlich trotzdem das Problem, wie macht man sich bekannt? Wahlkampfstand vielleicht noch dazu, haben Sie auch nicht?
Nein.
Okay. Es wird ja in Köln natürlich nicht nur eine OB gewählt, sondern man macht ja drei Kreuzchen. Das ist natürlich bei der Partei des Fortschritts eben nicht möglich. Sie haben es ja schon gesagt, also Sie stehen alleine eben als OB-Kandidatin zur Verfügung. Sie haben überhaupt keine personellen Kapazitäten gehabt, um Menschen für den Stadtrat aufzustellen, um dafür auch Unterschriften zu sammeln oder eben für die Bezirksvertretung. Das heißt, Sie sind da wirklich eine One-Woman-Show. Sie wissen aber natürlich, dass Sie ja gar keine Chance haben als OB-Kandidatin. Warum machen Sie das dann?
Ja, also ich bin ja nicht alleine. Die Unterschriften musste ich auch nicht alleine sammeln. Um das zu sagen, der Lukas hat das für mich gemacht, weil er mich so gern hat, weil ihm das so wichtig ist und er hat auch recht. Es ist strategisch einfach wichtig, immer weiter Präsenz zu zeigen, weil wir halt glauben, dass wir eine neue Volkspartei werden können. Wir haben ein gutes Konzept, was einzigartig ist, was also wir auch einzigartig umsetzen. Und deswegen glaube ich, dass wir eine Chance haben. Wir können aber nicht bekannt werden, wenn wir nur da antreten, wo wir wirklich auch definitiv eine Chance haben. Alles Kleine wird mal groß und man kann nur entdeckt werden oder nur auf die Leute zugehen, wenn man auch irgendwie wählbar ist und immer wieder auftaucht und im Gedächtnis bleibt.
Herr Gütschli, willkommen zu Ihnen. Sie sind, und bitte korrigieren Sie mich, wenn hier Dinge falsch sind, ne, damit da später nicht falsch auch in irgendeinem Wikipedia-Eintrag steht oder so. Sie sind 53 Jahre alt.
Genau.
Genau, Sie sind 1972 in der Türkei geboren und sind mit 8 Jahren nach Köln gekommen, als Kind eines sogenannten Gastarbeiters, wie man die genannt hat. Wie war das für Sie, als Kind nach Köln zu kommen, mutmaßlich ja ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, oder?
Oh, wir kamen hier an, hier lag Schnee, das war in der Winterzeit. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, was ist das? Ich kannte Schnee gar nicht, weil wir sind am Mittelmeer aufgewachsen. Da gibt es keinen Schnee, die ganze Jahreszeit. Und dann hat sie versucht, mir das zu erklären, aber hab ich trotzdem nicht verstanden.
Was?
Ich habe gesagt, wo ist die Sonne? Aber ich war nicht da.
Was haben Sie denn an der Türkei damals am meisten vermisst, neben der Sonne noch?
Die Tiere, also wir sind mit Tieren aufgewachsen, Kühen, Esel, Pferde, Hunde, Katzen, die haben, also wie gesagt, wir haben die zu uns gerufen, gefüttert, auch Fischen gegangen, mit Freunden, Bekannten, Cousins, Cousinen, Orangen gepflückt.
Okay, das gab es in Köln-Mühlheim nicht so alles, nein, das verstehe ich. Das versteh ich.
Immer dicke Jacken angezogen, das gab es.
Sie sind in Mülheim aufgewachsen, sind dort zur Schule gegangen, nach der Realschule dann aufs Gymnasium gewechselt. Ja. Sie haben dann aber die Schule erstmal abgebrochen, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, weil auch das Geld von Ihren Eltern fehlte, um Sie weiter zu unterstützen.
Mein Vater hat 3 Schichten gearbeitet bei KHD. Der hat nicht so viel verdient. Wir sind 8 Geschwister. Ja, und die Mutter hat sich nur um uns gekümmert, gewaschen, gespült, gekocht. Wir haben alle mitgeholfen. Aber das war ganz gut. Irgendwie, wir haben gelernt, mit dem Wenigsten klarzukommen. Wir haben alles nicht in Hülle und Fülle gehabt. Das war unser Vorteil, mit sehr wenig klarzukommen. Wir haben alles geteilt und das machen wir immer noch. Das ist noch hängen geblieben. Egal, was wir machen, wir teilen immer. Egal, wer da ist, immer zu helfen. Es gibt nicht, das ist der oder die. Einfach helfen.
Wie ging es denn dann mit Ihnen weiter? Also Sie haben dann erstmal die Schule abgebrochen. Was haben Sie dann gemacht?
Gearbeitet als Dachdecker. Als Koch, als Spüler, ja, und dann halt Sport betrieben. Wir waren fast im Sommer jeden Tag am Füllinger See oder in Dünnwald im Freibad. Da sind wir immer zu Fuß gegangen, weil wir hatten kein Geld, um Fahrrad zu kaufen. Deswegen zum CD-Bad, das war damals in Leverkusen ein Karl-Duisberg-Bad von Leverkusen, vom Werk, also Bayerwerk, das gibt es nicht mehr. Wir sind von Mülheim bis dorthin oder nach Dünnwald zu Fuß gegangen. Wir hatten immer starke Beine, sportlich.
Ja, ich glaube, Sie sind auch in anderer Hinsicht sportlich. Ich habe Fechten auf jeden Fall gesehen, Salsa-Tanzen, also die
Salsa,
Sportlichkeit.
Salsa, Bachata, Fechten.
Genau, ist bis heute geblieben. Aber ich würde gerne nochmal zum Thema Ausbildung dann zurück. Sie haben ja dann Ihr Abitur nachgeholt an der Abendschule.
Gerolds Mühlengasse am Hansaring.
Ja.
Das wird jetzt saniert.
Mhm. Und dann, wie ging es dann weiter?
Da habe ich noch zeitgleich als Dachdecker gearbeitet. Dann habe ich das aufgehört, direkt nach meinem Abitur, also was ich nachgeholt habe, fing ich dann eine Umschulung an als Gaswasserinstallateur, jetzt heißt das Anlagenmechaniker. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fange ich an zu studieren. Ich habe mich für das Fach Medizin beworben und nach 3 Wartesemestern habe ich dann die Stelle bekommen. Dann bis zum Physikum studiert, also die Anatomie kenne ich in- und auswendig. Ja.
Und dann aber doch gesagt, ist nichts für
es
mich.
Das war finanziell und psychisch ein bisschen belastbar, weil 3 Kinder, das hatten, also das dritte Kind, die Miriam, also das ist ein Mädchen, ich habe sie richtig geliebt und ich wollte mich um sie kümmern und ich habe gesehen, wie unangenehm es war, die Kinder zu Hause zu lassen. Und dann wollte damals meine Frau, ich habe gesagt, nein, das will ich nicht, es müssen die Kinder erwachsen werden und dann können wir dann halt anfangen, dass du auch selber arbeitest, wie du es möchtest.
Ja. Leben Sie bis heute in Mülheim?
Nein, ich wohne an der Uni Köln.
Okay, also Innenstadt.
Nach der Scheidung bin ich in die Innenstadt gezogen und habe mich halt die ganze Zeit an der Uni gehalten, immer zum Lernen hingegangen, auch zum Sport, alles Mögliche weitergemacht.
Was machen Sie aktuell beruflich?
Also ich arbeite bei den Alexianern, das ist eine kirchliche Einrichtung, da arbeite ich und das tut mir gut, ich kann mich da entfalten.
Was machst du?
Die haben da verschiedene Werkstätten. Ich darf mir aussuchen, in der Gärtnerei oder halt Schneiderei haben die oder digitale Archivierung, Computer, alles Mögliche. Das kann man sich aussuchen. Ich möchte jetzt niemanden anlügen, also wie gesagt, ich kann mich auch, wenn ich will, in anderen Bereichen, aber das gibt mir mehr Halt, mich für die Politik zu konzentrieren. Da habe ich viel mehr Zeit und für meine Freizeit. Das ist mir sehr wichtig.
Kannst du uns denn vielleicht von dem Moment erzählen, als du dich entschlossen hast, als Oberbürgermeister zu kandidieren?
Also ich bin vor 10 Jahren in die Politik reingegangen, in eine Partei. Vor kurzem bin ich da formell, habe ich mich abgemeldet, weil ich war immer politisch aktiv. Aktiv heißt, wir haben immer uns Gedanken gemacht, wie kann man einen Staat, nicht jetzt als Kommunalpolitiker, sondern einen Staat führen, weil es ging um Armut. Menschen, die in Armut gelebt haben, die wurden benachteiligt, immer noch. Wie kann man sich zusammentun, um das gegen sowas entgegenzuarbeiten? Das war unser Ziel. Und dann haben wir uns hingesetzt, immer mit Aristoteles beschäftigt, Sokrates, Konfuzius. Das hat uns dann motiviert, irgendwie die Politik noch stärker in den Griff zu bekommen. Auch die Menschen zu verstehen, sich selbst zu verstehen. Das Allerwichtigste in der Politik ist Sport. In einem gesunden Körper lebt auch ein gesunder Geist. Nur so kann man seine Mitmenschen mitziehen, motivieren, dass sie dann halt nach vorne gucken. Das Allerhöchste ist die Philosophie, Philos heißt ja der Freund der Wissenschaft, sei es Chemie, Medizin, Politik, alles lernen, soweit es kommt, bis man halt den natürlichen Tod sagt, tschüss, auf Wiedersehen.
Tschüss, auf Wiedersehen. Das Gegenteil davon ist, hey, hallo, das sagst du in ziemlich vielen Wahlplakaten, auf vielen Wahlplakaten, die ich auch in Köln schon gesehen habe. Allerdings gibt es da keine Homepage oder Ähnliches, wo man sich darüber informieren kann, welche Pläne du denn überhaupt für die Stadt hast. Also wo kann man sich denn darüber informieren, was du möchtest? Und gibt es die Möglichkeit zu spenden? Also wie finanzierst du diese Wahlplakate? Weil ich finde es schon sehr, sehr viele Wahlplakate für jemanden, der ja parteilos auch antritt.
Freunde, Bekannte helfen. Mhm. Also das, die große Unterstützung ist da von allen Seiten. Nur da muss man auch viel dran arbeiten. Das ist nicht so einfach. Es ist sehr anstrengend, wie sie auch vorhin erwähnt hat. Ist nicht so einfach für jemanden, der, sag ich mal. Was wichtig ist, viele wissen nicht, dass der 16.07. eigentlich der offizielle Bekanntgabe der Kandidaten, die als Oberbürgermeister mitkandidieren. Die anderen Parteien fingen ja schon 6 Monate, 7 Monate vorher an, sich zu präsentieren als Spitzenkandidaten. Ich sehe, das ist ein bisschen schwach, weil dadurch ist die Chancengleichheit war nicht gewährleistet. Und dann sehe ich, dahinter frage ich, war das wirklich demokratisch? Für mich ist das nicht demokratisch, weil wenn ich Aristoteles frage, der sagt, die Chancengleichheit muss da sein. Wenn wir jetzt mit 10 Leuten 100 Meter laufen wollen, da sind schon 3 bei 1,10 Meter oder 1,20 Meter und fangen an zu laufen. Wie soll ich dann diesen Ziel noch erreichen?
Gut, aber jetzt, das ist, ich kenne jetzt den verwalterischen Akt nicht, aber unabhängig davon ist es ja so, und das weißt du natürlich auch, du hast ja keine reelle Chance, wirklich Oberbürgermeister zu werden.
Aber wer sagt das? Die anderen sind nicht die Eigentümer der Stadt.
Das ist cool.
Vielleicht bin ich ein guter Organisator. Wer weiß das?
Das wissen wir alle nicht, ja? Aber sagen wir mal auf den ersten Blick zumindest. Was treibt dich denn an? Also warum hast du dich entschieden, in das Rennen reinzugehen?
Ja, also der Baudezernent, der meint, Stadt Köln gehört ihm. Das sind die Grünen, die CDU, Frau Reker und der Baudezernent. Die haben sich nur auf ein Objekt konzentriert. Das ist die Oper, das geht doch nicht. Schulen wurden geschlossen, Kitas wurden geschlossen, ja. Diese Ungerechtigkeit, und das sind die Gelder der armen Menschen. Und wenn wir jetzt fragen, lass uns mal eine Kommission gründen, dann sagen die, ja, machen wir nicht. Das ist schon ein Verbrechen. Das ist ein Beweis, dass da irgendwas nicht stimmt. Das muss durchleuchtet werden. Die Gelder müssen zurückkommen.
Drehen wir es doch mal um. Was wären denn deine 3 wichtigsten politischen Forderungen, solltest du Oberbürgermeister werden?
Also ich habe geschrieben, ich war mal Flüchtlingshelfer am Köln-Bonner Flughafen. Die deutsche Bundeswehr war sehr gut organisiert. Muss jeder für sich entscheiden. Ich mache keine Werbung für die Bundeswehr. Braucht ihr nicht hinzugehen. Wichtig ist, die sind super organisiert mit Ärzteteam, mit allem Know-how, technisch fortgeschritten wie kein anderes Land. Sage ich ganz offen. Ich habe das selber. Und die haben den Flüchtlingen wirklich von A bis Z geholfen. Keiner hat da gelitten. Ja, und die kamen wieder auf die Beine und dann wurden sie weitergeleitet in verschiedene Städte. Und nach diesem Prinzip möchte ich den Obdachlosen mit Ärzteteam, die Obdachlosen sind gebrechliche Menschen, die sollen nicht zu mir kommen oder zu uns. Wir gehen zu denen. Wir haben Maschinen, wir fahren mit LKWs dahin, mit Containern, mit Ärzteteam. Ich kenne viele Freunde von mir, sind Ärzte, die mit mir zu studiert haben. Die stehen zu mir und wollen mich auch unterstützen. Das ist ein Obdachlosen. Als zweites möchte ich, dass Großfirmen wieder zurückkommen, weil Köln war die größte Industriestadt der Erde mit Detroit zusammen. KHD, F&G, Tropon, Kalkerwerke. Und viele Großfirmen sollen wieder zurück, jetzt nicht Gehalt oder so, sondern wir haben jetzt technische Know-how, sei es jetzt Software, solche Firmen anwerben. Und ich bin überzeugt, ich habe Berater, die mir helfen werden, die viele, was heißt viele, erstmal einige für Firmen für 5.000 bis 10.000 Leute Arbeit zu schaffen.
Wie willst du das machen?
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ja, ich fliege zu denen hin und bewerbe mich bei denen und sage, was sind eure... Schaut euch mal an der Grünheit in Berlin, das haben die doch auch geschafft. Für 10.000 Leute Arbeit geschaffen. Tesla ist doch dahin gekommen. Ich muss nicht unbedingt Tesla. Wir haben Dyson, wir haben ich sage nicht Zuckerberg, weil Zuckerberg hört sich besser an. Mark Zuckerberg. Wir haben und viele Menschen, die oder auch ich kann auch mit Mercedes reden, ich kann auch mit VW reden. Wir haben so viel Platz hier in Köln. Das ist eine Lüge, wenn die sagen, wir haben keine Plätze. Das ist wirklich eine Lüge.
Frau Herden, was sind denn Ihre drei wichtigsten Forderungen als OB-Kandidatin?
Entschuldigung, ich bin noch in seinem Thema gerade drin. Wir wollen unbedingt gerne mehr Bürgerbeteiligung. Das bedeutet, wir wollen digitale Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten, aber auch Bürgerräte, bei denen wirklich wir die Meinung der Bürger einholen können. Auch Abstimmungen, und das kann vor allem gut auf kommunaler Ebene funktionieren. Zum Beispiel in meinem Dorf. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel da Mittel gäbe, dass die Bürger entscheiden, was sie damit machen möchten. Also unser Ziel ist es, den Kölnern ihre Stadt zurückzugeben. Das heißt, den Leuten wieder eine Stimme zu geben, weil ja, wenn die Menschen auch mitentscheiden können, gehen sie auch pfleglicher mit ihrer Stadt um. Das ist ein Thema. Das andere ist die Digitalisierung der Verwaltung. Wir hängen in Deutschland einfach mit der Digitalisierung sehr hinterher. Also ich musste meinen neuen Ausweis bekommen im Bezirksrathaus Ehrenfeld. So, wer aus Ehrenfeld kommt, weiß das Problem. Man bekommt keine Termine mehr und man steht dann an dem Tag ohne Termine einfach vom Bezirksrathaus bis auf die Fendorstraße an, wenn man um 7 Uhr kommt, und die machen erst um 8 auf. Also es ist überhaupt gar nicht mehr tragbar, und deswegen viele Vorgänge können vereinfacht, digitalisiert werden, und das ist auch etwas, was dringend einfach passieren muss, damit dieser ganze Bearbeitungsstau, der sich angesammelt hat, und zwar in sämtlichen Bereichen der Verwaltung, besser abgearbeitet werden kann. Ja, und der dritte Punkt ist natürlich, Köln muss grüner werden. Also ich bin dafür, dass das aber pragmatisch geschieht. Das heißt, wir können nicht einfach von heute auf morgen sagen, die Innenstadt ist jetzt autofrei, sondern wir müssen uns dahin arbeiten, dass es auch funktionieren kann. Und es muss auch Regelungen für Menschen geben, die beeinträchtigt sind, damit diese auch die Stadt nutzen können. Wir wollen keinen behinderten Menschen zum Beispiel die Teilhabe dadurch nehmen. Da gibt es nämlich jetzt schon einige Probleme, dass die Leute Probleme haben, in die Stadt zu kommen. Und das ist natürlich allgemein doof, wenn die Leute nicht in die Stadt kommen können. Alle, dann gibt es natürlich ein Problem mit dem Einzelhandel, den man natürlich stärken möchte, den lokalen. Also dementsprechend brauchen wir Infrastruktur, KVB, andere Möglichkeiten, die müssen erst ausgebaut werden, damit wir dann die Autos aus der Stadt rausholen können.
Könnte ich jetzt ungefähr, glaube ich, auch dem Wahlprogramm der Grünen entnehmen? Warum braucht es dafür die Partei des Fortschritts?
Also was wir halt haben, was ich bei den anderen nicht sehe, ist diese Möglichkeit der Bürgerbeteiligung. Und dass wir alles ideologiefrei betrachten. Das heißt, wir sagen nicht, wir sind jetzt die Grünen oder wir sind die Linken oder sonst irgendwas. Und wir müssen dann alles grün oder links entscheiden, sondern wir gucken bei jedem Punkt genau, was ist pragmatisch, was macht Sinn und was wollen denn die Menschen, was wollen die Bürger. Und daraus, aus diesen drei Punkten wird ein gemeinsamer Weg gefunden. Und das ist etwas, was uns einzigartig macht.
Du hast gerade sehr viel von der Bürgerbeteiligung gesprochen. Und das heißt also im Prinzip mehr direkte Demokratie. Ich glaube, es war ja auch du hast es auch anklingen lassen, dass das auch sehr viel digital funktionieren soll. Ich sag mal, das könnte ja noch so 3-4 Jahrzehnte dauern, bis das in Deutschland flächendeckend funktioniert. Und generell auch die Frage, direkte Demokratie oder Bürgerbegehren haben ja auch immer, in der Schweiz funktioniert es auch nicht immer ganz wundervoll. Und warum sollte es nicht reichen, dass man nach 5 Jahren oder 4 Jahren sein Kreuzchen macht? Glaubst du, die Menschen sind bereit, wegen Fragen sich noch sehr viel mehr damit auseinanderzusetzen?
Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass die Menschen das wieder lernen. Das ist ein Prozess, das ist nicht, deswegen sage ich auch, ne, deswegen nehme ich auch teil, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und ich weiß halt von Schweizern, dass es zum Teil auch sehr gut funktioniert. Ja, ich habe mehrere Schweizer Freunde, da wird in der Kneipe auch darüber geredet, über die Themen, über die Abstimmungen, die anstehen. Aber die Menschen müssen wieder lernen, eine Stimme zu haben und das nicht nur alle 5, 4 oder wann auch immer Jahre. Und das fängt natürlich an, schon bei jungen Menschen, dass man die abholt und denen beibringt, du hast eine Stimme, wie nutzt du sie? Nimmst du es ernst? Beschäftige dich mit. Das ist total wichtig und ich kenne sehr viele junge Menschen, die jetzt Interesse an Politik haben. Also in meiner Schulzeit, meine Freunde oder so, da war keiner, der sich für Politik interessiert hat. Und ich finde das toll und ich finde, das müssen wir weiter ausbauen.
Aber also ich mache ja mein Kreuzchen jetzt auch im Kölner Stadtrat und dabei bei der Bezirksvertretung kenne ja die Forderungen der Parteien. Also nochmal gefragt am konkreten Beispiel, wie soll das denn ablaufen, dass man dann die Bürger in den Fädeln nochmal zu einzelnen Punkten befragt? Also ich kann mir das jetzt einfach nur nicht vorstellen, jetzt rein von der Effizienz und vom Mitmachen.
Also wir haben jetzt schon ein bestehendes Online-System. Bis jetzt
wer ist wir? Die Partei des
Fortschritts. Bis jetzt ist das halt für die Partei. Wir haben aber ITler, die das weiterentwickeln. Und es können bei uns zum Beispiel auch Leute mit die Parteiposition bestimmen, die nicht Mitglied sind. Die sind sogenannte Bürgerabgeordnete, die mit in unser Parlament kommen. Da suchen wir uns vor allem auch Leute, die Fachwissen haben für bestimmte Bereiche, um uns da zu unterstützen, damit wir auch immer eine fachliche Meinung haben. Und genau so kann das auch auf Kommunalebene geschehen, dass etwas ausdiskutiert wird. Ja, natürlich muss es die Form der Abstimmung auch in Papierform geben. Für nicht jeder ist in der Lage, ein iPhone zu benutzen oder sonst irgendwas. Das ist sehr wichtig, dass es auch auf Papier möglich ist. Wir wollen nämlich alle sollen teilhaben können, nicht einzelne Personen. Aber diese digitale Plattform, die das ermöglicht, das ist zum einen. Und zum anderen kann man natürlich auch dann Infoveranstaltungen vor Ort zu den Themen machen. In Vogelsang zum Beispiel im Pfarrsaal könnte man sich treffen, wie der Bürgerverein das jetzt auch schon macht, und sagen, okay, wir haben dieses Geld, was ist eure Meinung? Wir sammeln, wir erstellen Infomaterial, das wird verteilt und dann bauen wir entweder den Spielplatz oder was auch immer, den Blumenkasten am Markt.
Wir kommen gleich zu den auch großen Themen, die in Köln natürlich viele Menschen polarisieren und auch bewegen. Ich habe nicht zu allen Themen auch was im Wahlprogramm von der Partei gefunden. Das liegt sicherlich auch daran, dass sie sich noch gar nicht zu allen Kölner Themen Gedanken machen konnten. Ich habe aber auch ein paar kuriose Punkte in diesem Wahlprogramm gefunden und da wollte ich jetzt einfach nur mal nachfragen. Also zum Beispiel kostenfreie Kitas und Menstruationsprodukte für mehr Chancengleichheit. Bei kostenfreien Kitas verstehe ich das mit der Chancengleichheit, aber sozusagen, warum bringt man da die Menstruationsprodukte bei der Chancengleichheit mit rein?
Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. Also ich kenne das Wahlprogramm, ich weiß auch, wie das entstanden ist in der Zeitnot. Ich vermute, dass Chancengleichheit hier gemeint ist, dass natürlich Menstruationsprodukte auch ein Problem sein kann, wenn man kein Geld hat. Ja, dass es einfach eine Problematik ist, das zu kaufen und vielleicht, oder ich sehe es zumindest so, dass man zum Beispiel Möglichkeiten gibt, es gibt ja auch Menstruationsprodukte, die man wiederverwenden kann, dass man Kinder, also Jugendliche und Menschen, die das brauchen, damit ausstattet und das zur Verfügung stellt, das finde ich schon, dass das zur Chancengleichheit gehört. Weil ich glaube, das ist nicht schön, wenn man einen OB braucht und sich keins kaufen kann.
Gezielte Sicherheitsmaßnahmen statt lückenloser Überwachung steht da zum Wahlprogramm. Wo sehen Sie in Köln irgendwo schon lückenlose Überwachung oder worauf beziehen Sie das?
Nein, wir haben noch keine lückenlose Überwachung, aber das...
Also wie ist der Punkt gemeint?
Ja, es ist damit gemeint, dass wir wollen, dass man wirklich, bevor man Überwachung... Also es gibt ja die Theorie, dass wenn wir alles schön überwachen mit Kameras, mit KI überprüfen, ja, dann kann ja nichts mehr passieren. Das ist aber sehr eingreifend in die Menschenrechte. Und deswegen ist es wichtig, dass man genau abwägt, wo das notwendig ist und wo nicht. Und das nicht einfach pauschalisiert und sagt, wir stellen überall Kameras auf und überwachen alle. Weil das macht für uns keinen Sinn. Und das ist halt so ein Grundkonzept, dass man sagt, oft Pauschalisierung funktioniert nicht. Es muss wirklich geguckt werden, wie ist die Situation vor Ort. Und man kann nicht einfach sagen, jetzt hängen wir da Kameras auf, dann machen wir das da und auch da. Das funktioniert halt nicht.
Vielleicht noch ein dritter Punkt, sachliche Werbung der Bundeswehr auf Stadtfesten zulassen. Da habe ich mich jetzt einfach nur gefragt, also das kann man ja fordern, würde ich auch sagen, sachliche Werbung zulassen. Aber da habe ich mich gefragt, wie kommt man jetzt auf so einen Punkt für Köln? Also was sind das für Diskussionsprozesse, die dann in der Partei dafür ablaufen?
Ja, und zwar sind das Fragen vom Wahl-O-Maten. Und wir mussten den Wahl-O-Maten beantworten. Ja, wie alle Parteien. Und wenn man kein Programm dafür hat, erarbeitet man gezielt dafür Programme, die auf diese Fragen zugeschnitten sind, damit man die beantworten kann. Und das heißt, wir reden über dieses Thema, obwohl das für uns vielleicht sachlich kein Thema wäre, weil ich muss es ja beantworten. Und wenn ich neutral anklicke, also man kann da nur Ja, Nein und bei manchen Wahl-O-Maten kann man neutral anklicken und teilweise hat man auch keine Chance, sich dazu zu äußern. Das ist halt sehr schwierig bei vielen Themen, wo es vor allem Graubereiche gibt.
Ja. Gut, aber so, das ist ja eine
Das wäre jetzt nicht unser Erklärung, favorisiertes Thema gewesen kann, für, ein Mal, für ein Wahlprogramm, aber wenn danach gefragt wird, müssen wir es haben.
Herr Gütschli, auf Ihrem Wahlplakat fordern Sie spezielle Sitzplätze für Frauen in den Bahnen. Darunter heißt es dann etwas kleiner Frauentaxi, Frauenfahren, Frauensicherheit. Wie kommen Sie drauf, dass Frauen mehr Sicherheit in Bahnen brauchen?
Also ich möchte erstmal erwähnen, dass die Leute keine Angst haben sollen. Ich möchte nicht die Scharia oder den Islamismus einführen, weil zurzeit ist in alle kriegen Angst und sagen, was will der denn? Will der jetzt hier die Emanzipation angreifen oder sowas, weil ich bekam Anrufe, wurde angesprochen auf der Straße. Erstmal muss ich das erwähnen, dass es sowas nicht gibt. Ja, wir leben in
also
Deutschland.
Es gab auch eine Diskussion bei Social Media, auf die beziehen Sie sich
ja,
gerade.
Ja, genau.
Ne?
Zurzeit ist das sehr stark. Und eine Frau Marion, sie ist deutsche Frau, sie bat mich, das ins Programm zu nehmen, weil die geht gerne feiern, sei es Karneval, auch am Wochenende. Das war nicht meine Idee von ihr, weil ich bin jemand, die Partizipation ist sehr wichtig. In einer Stadt oder auf Bundesebene. Die Bürgerinnen und Bürger sollen auch sich beteiligen, ihre Meinungen äußern, dass man auch die Sicherheit mit einbeziehen soll. Und ich habe ihr den Wunsch erfüllt. Und ich fühle mich auch gut dadurch. Ich unterstütze das auch. Das heißt nicht, dass jetzt unbedingt dieser Platz nur für Frauen ist. Das heißt, da sind meistens Frauen, es gibt Frauen, die möchten nicht neben einem Mann sitzen, egal aus welcher Religion sie kommen. Darum geht's. Oder sie möchten nicht, nachdem sie gefeiert haben, mit dem Uber-Taxi oder normalen Taxi nach Hause gefahren werden. Für sie sagen sie, ja, das ist für mich sicher, wenn ich von einer Frau nach Hause gefahren werde. Das ist die Idee dahinter. Also keine Islamisierung oder Scharia-Einfuhr.
Das wollten wir hiermit damit auch nicht ausdrücken. Eine andere Forderung auf Ihren Wahlplakaten ist es, die Kölner Universität auszubauen. Aber es ist Ihnen schon bewusst, dass die Stadt da gar keine Aktien drin hat. Also das ist ja gar nicht im Zuständigkeitsbereich dann von Ihnen, wenn Sie Oberbürgermeister wären. Also warum dann diese Forderung?
Warum diese Forderung? Weil die Wissenschaft ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Wir leben immer mit dem Gedanken, die Wissenschaft ist gar nicht fortgeschritten. Die Uni muss vergrößert werden, da müssen noch mehr Bereiche dazu kommen, weil Köln ist eine Großstadt. Sie entwickelt sich in dem Bereich demnächst. Ich bin überzeugt, von 1,9 Millionen Einwohnern wird Köln 3 Millionen sein. Das heißt, wir müssen sozial geförderte Wohnungen mehr bauen, die Uni vergrößern, damit mehr Menschen nach Köln kommen, die Wirtschaft angekurbelt wird, das gehört dazu.
Mal ganz kurz, Sie glauben, dass Köln von 1 auf 3 Millionen Einwohner
auf jeden Fall, ja, das muss man ankurbeln.
Wo sollen Sie denn alle wohnen?
Komisch, wie klappt das in anderen Städten, sei es in China oder in Amerika?
Die sind größer wahrscheinlich. Also das, war eine ernst gemeinte
ja,
Frage.
Ja, aber wenn ich
also
nach Bonn fahre, da gibt es viele Flächen, die frei sind. Ja, das ist wirklich wahr. Ich kenne die Flächen dort.
Aber
nach Brühl.
Wir
müssen uns ausbreiten. Köln kann nicht einfach so klein bleiben. Köln muss größer werden.
Also das sagen Sie jetzt, Brühl muss eingemeindet werden. Oder wie
bitte?
Muss ich das? Nein, aber Sie sagen...
Ja, sicher. Wir müssen, weil Bonn ist für mich ein Dorf. Wir müssen in die Richtung uns bewegen, nach Leverkusen, nach Dormagen. Das ist ja nicht mehr weit. Das ist die Wahrheit. Wir müssen größer werden. Warum sollen wir uns mit Kleinigkeit hier schlagen?
Ich glaube, da machst du dir jetzt nicht so viele Freunde bei Leuten, die das auch hören, unabhängig von rechtlichen Schwierigkeiten. Kommen wir zu rechtlichen Sachen, die dich aber auch motiviert haben, in die Politik zu gehen.
Dann frage ich mich, dann brauchen wir nicht mehr die Technik einzusetzen. Die Technik ist, wenn die Technik fortschreitet, dann müssen wir auch die Städte vergrößern.
Ja, aber du kannst ja den anderen Städten da nichts wegnehmen. Kommen wir kurz zurück wieder zu Köln.
Da wird doch nichts weggenommen, man kann doch zusammenarbeiten.
Du bist aber ja auch in die Politik gegangen bezüglich des steigenden Drogenkonsums und da jetzt gerade beispielsweise Wiener Platz oder Neumarkt. Würden wir euch beide dann gleich fragen, was würdest du denn tun, um die Situation am Neumarkt oder am Wiener Platz anzugehen?
Also die Sicherheit erstmal verstärken, Polizeieinsatz. Weil diese Firmen, Security-Firmen, sie dürfen ja nicht jemanden verhaften oder mitnehmen. Die sind nur da, jemanden anzusprechen oder zu sagen, ey, das geht nicht. Die Polizei hat mehr Rechte, denjenigen Handschellen anzulegen, mitzunehmen. Dann kann man den juristisch anklagen, dass derjenige nicht mehr seine Drogen da vertickt. Und noch dazu, wenn einer drogenabhängig ist, dann wiederum mit Ärzteteam, dass man denjenigen hilft. Langsam, Schritt für Schritt mit Therapien nicht mehr diese Drogen einzunehmen. Weil manche haben nicht mehr die Kraft, zu den Krankenhäusern zu kommen. Wie gesagt, das kann alles an Ort und Stelle geschehen.
Heike, was wäre dein Ansatz?
Ja, also wir brauchen natürlich mehr Sicherheit. Entschuldigung, mir läuft die Nase. Das ist so aufregend. Nee. Wir brauchen mehr Sicherheit. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch definitiv Drogenkonsumräume. Also nicht nur, dass Drogenkonsumräume die Sterblichkeit massiv senken, nachweislich, sondern die geben halt auch Sauberkeit den Orten drumherum zurück. Ja, nicht alle nutzen die, aber wenn die Chance da ist, ist das sehr wichtig, weil man dort auch an die Leute rankommt, weil Drogenabhängige, denen zu helfen, ohne dass sie konsumieren können, ist, und da gibt es auch Studien zu, sehr, sehr schwierig. Man muss Vertrauen zu denen aufbauen, sie nicht verurteilen und das funktioniert halt nur, indem sie leider konsumieren können. Wir haben leider so einen Fall in der Familie, das ist nicht sehr schön, aber ich kenne deswegen die Problematik da und es ist wirklich super wichtig und dann ist halt die Frage, wo macht man den Drogenkonsumraum oder die Drogenkonsumräume hin, dass da genug Platz ist. Und das ist ein sehr schwieriges Thema, weil, ja, keiner will ihn haben. Sind wir ehrlich. Keiner will in seiner Gegend den Drogenkonsumraum haben. Das ist einfach so. Er muss aber irgendwo hin. Und ich bin tatsächlich auch dafür, dass die in der Stadt bleiben, weil dort die Menschen sind, weil viele Drogenabhängige auch auf die Stadt angewiesen sind, weil sie betteln oder klauen oder andere Sachen machen. Deswegen, die befinden sich in der Stadt und müssen dort diese Räumlichkeiten haben. Wenn wir in die Fädel gehen mit Drogenkonsumräumen, werden die sich nicht verteilen. Das wird nicht funktionieren. So, und wie man es genau macht, jetzt kommen wir zum Konzept meiner Partei, ist es einfach so, dass man sich jetzt hinsetzen müsste mit Experten aus verschiedenen Bereichen, vielleicht sogar mit Ex-Abhängigen und überlegen müsste, was der richtige Weg ist.
Der richtige Weg wird auf jeden Fall Geld kosten und die Stadt Köln hat keins. Wir haben 400 Millionen Euro Haushaltsloch und als Kandidat fürs Oberbürgermeisteramt muss man sich natürlich auch damit auseinandersetzen und sich ehrlich machen. Deshalb die Frage an euch beide, vielleicht bei dir zuerst. Drei Dinge, oder wenn dir nur zwei einfallen, ist auch okay, wo du sagen würdest, ja, da wird der Gürtel enger geschnallt werden müssen, das können wir uns so vielleicht nicht mehr leisten.
Muss ich drüber nachdenken. Also ich bin ja nicht die ganze Zeit infused, es ist sehr, sehr, sehr schwer, weil es halt eher Themen gibt, wo man sagt, wo man Geld hintun möchte,
das und nicht, wo man ja Geld wegtun herkommen möchte.
Das stimmt durchaus. Ich kann es dir aber jetzt so gerade einfach nicht sagen. Man muss es sich genau angucken. Das Problem ist ja, also was ich jetzt habe grundsätzlich bei solchen Themen, ich habe überhaupt keinen Einblick wirklich in das Innere
aber
der Verwaltung.
Ja, aber man müsste ja einen Plan haben oder zumindest eine Idee.
Also tatsächlich, ich kann es dir jetzt leider nicht beantworten, weil alles, was ich jetzt sagen würde, was ich jetzt vielleicht mir so einfällt, ist nicht abgestimmt und ich kann es halt auch nicht sagen, ob es richtig ist, weil ich mich damit noch nicht ausführlich beschäftigen konnte, weil mir auch Zahlen und andere Dinge fehlen.
Wie ist das bei dir? Hast du schon eine Idee, wo du sagen musst, ey, das können wir uns vielleicht nicht mehr leisten?
Also erstmal, die Kommission soll gebildet werden, um herauszufinden, wo das Geld geblieben ist.
Welche Kommission?
Kommission, die herausfinden soll, was in der Oper investiert wurde, ob das Geld überhaupt bei den Firmen ankam oder vielleicht ein anderer über Drittfirmen sich das Geld irgendwie angeeignet hat. Auf der anderen Seite, Großfirmen werden uns helfen, wie damals in 80, ich weiß ganz genau, dass Großfirmen die Brücke beim Brückenbau geholfen haben, sei es KHD, F&G, die haben damals Konrad Adenauer geholfen, diese Brücken finanziell zu unterstützen. Die Mülheimer Brücke oder die Rodenkirchener Brücke. Wenn wir jetzt Großfirmen anwerben, ich bin davon überzeugt, dass wir mit deren Hilfe auch die Brücken, die restlichen Brücken sanieren werden, die restlichen mehr Schulen, Aufbau von Schulen.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ich hätte gefragt, wo wir dann irgendwie was sparen müssen. Deshalb, das beantwortet jetzt die Frage nicht
sparen.
Ganz so wirklich, genau.
Da kann man nicht sparen. Wo wollen Sie denn sparen?
Ja, das habe ich dich ja gefragt.
Nein, man muss weitermachen. Man muss den Bund bitten, das Geld, weil der hat doch eine Billion, der Merz hat doch eine Billion Kredit genommen. Also können wir auch von dem etwas nehmen. Das Geld gehört nicht nur ihm alleine.
Wir würden gerne herausfinden, wo Sie bei den auch größeren politischen Themen stehen, die die Stadt derzeit bewegen. Wir haben gerade den Neumarkt ja schon angesprochen. Aber das Thema Tunnellösung für die Ost-West-Achse, ja oder nein, da gab es ja jetzt gerade auch einen Beschluss, wo sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen hat, diesen Tunnel durch die Innenstadt zu bauen. Wo stehen Sie da? Sind Sie für den Tunnel oder gegen den Tunnel?
Wir sind tatsächlich für den Tunnel, weil wir es als Chance sehen, dass wir, also A, eine Bahn, die unterirdisch fährt, ist nicht so störungsanfällig. Das heißt, wir bekommen eine eindeutig bessere Taktung hin und eine Sicherheit, dass sie vielleicht auch mal pünktlich kommen. Also das wird dadurch erhöht, das sehen wir auch in anderen Großstädten. Ne? Wenn wir uns Paris oder so angucken, da ist auch einfach sehr viel unterirdisch. Zum anderen bietet uns das natürlich oberirdisch auch Platz zu begrünen und auch Flächen für Radwege etc. zu nutzen. Nee, eben nicht mehr Autos, sondern dass es einfach Platz gibt, auch für die Lebensraum für die Anwohner.
Wie ist Ihre Position? Tunnel? Ja oder nein?
Also doch, ja. Aber dafür müssen wir auch, wie gesagt, zurückgreifen zu der Partizipation. Die Bürgerinnen und Bürger sollen auch mitentscheiden, was sie haben wollen. Das muss, ehrlich gesagt, groß angehängt werden an die Tafel. Jeder soll mitentscheiden. Da muss auch eine Wahl stattgeben, weil die sagen zwar, soll 1,5 Milliarden kosten. Ich bin davon überzeugt, genauso wie in München haben die auch gesagt. Die haben dann einen Tunnel gebaut. Die sind jetzt bei 11 Milliarden, damit die... Weil man soll nicht lügen, man soll die Wahrheit sagen. Das wird mehr als 1,5 Milliarden kosten. Tunnelbau, Köln ist ein bisschen zurückgeblieben, technisch und architektonisch. Das muss, wie gesagt, ausgebaut werden, untertunnelt komplett. Weil Köln, einfach die Straßen sind zu eng, viele Autos fahren hier rum. Um die Autos loszuwerden, braucht man auch Tunnel für die Autos. Um die Stadt grüner zu bekommen, muss man alles untertunneln. Nur so kriegt man Köln grün und nicht anders. Ich frage mich, da muss ich einem Zauberer sagen, ne? Hicks, und dann sind alle Autos weg und was weiß ich. Wir müssen dran arbeiten.
Thema Autos weg ist eine gute Überleitung. Autofreie Innenstadt, Autos raus aus der Innenstadt, ja oder nein, Heike?
Nicht sofort, auf Dauer ja. Also, soll ich noch was?
Wie du möchtest.
Also ist es halt wichtig, dass es für alle funktioniert, auch hier. Das heißt, natürlich hätte ich gerne eine grüne, autofreie Innenstadt, aber es muss halt auch dann die Möglichkeit geben, vernünftig dahin zu kommen. Für die Anwohner muss es Lösungen geben und zum Beispiel Handwerkerbetriebe, Leute mit Beeinträchtigungen müssen natürlich trotzdem auch in die Stadt kommen können. Dafür brauchen wir auch barrierefreie Haltestellen.
Schulen, Entschuldigung, ja.
Also wir müssen dann, wenn dann diese ÖPNV verstärken, mehr Straßenbahn, mehr Busse, die... emissionfrei fahren auf der einen Seite oder wie gesagt durch Tunnel. Das ist ein Konzept. Sie müssen immer dreidimensional denken. Wir können nicht immer sagen, alle Autos müssen von heute auf morgen verschwinden. Schritt für Schritt. Und ich bin der festen Überzeugung, das klappt. Das wird auch klappen.
Schulen sind ein Riesenproblem in Köln. Die sind entweder marode, platzen aus allen Nähten, weshalb es Schulcontainer gibt. Was ist Ihre Forderung in der Schulpolitik für Köln?
Ja, das Bildungssystem muss einfach, es muss einfach viel getan werden, vor allem an den Schulen. Ich habe ja selber nicht nur ein Kind, sondern ich habe sogar vier Kinder, ich habe noch drei Stiefkinder, die das Schulsystem jetzt durchlaufen haben und ich habe da einiges erlebt und wir brauchen definitiv, wir werden mehr Menschen, mehr Kinder und wir brauchen neue Schulen. Da ist ja jetzt auch schon in der letzten Zeit einiges passiert, es werden jetzt neue Schulen rechtsrheinisch gebaut und ja, wir brauchen aber auch linksrheinisch definitiv noch weitere Sanierungen und Schulen. Das ist also wirklich wichtig.
Herr Gütschli, haben Sie eine Position zu Schulen in Köln?
Also ich habe eine gute Idee, weil meine Ideen sind immer, ich gehe zurück immer zu Aristoteles wegen der Bildung. Diese Bildung, die wir zurzeit haben, die ist veraltet. Man muss mehr praxisbezogener, mehr Schulen. Praxisbezogener heißt, wenn ich mehr Schulen, aber Geld ist da. Merz hat ja diese Kredit genommen, 1 Billion. Also von dieser 1 Billion können wir auch einen Teil haben, um die Schulen zu sanieren, das System zu verändern, praxisbezogener.
Aber lasst uns doch kurz realistisch bleiben. Also das wird ja nicht funktionieren.
Warum soll das nicht funktionieren?
Weil das aus vielen Gründen nicht funktioniert. Unabhängig davon, dass Merz gar kein Geld hat. Aber das würde jetzt auch zu weit führen. Eine letzte Frage hätten wir noch, und zwar Wohnraum. Das ist in Köln immer ein Thema. Bezahlbarer Wohnraum vor allen Dingen. Wie würdest du oder was wäre der Ansatz für einen Lösungsansatz in dieser angespannten Situation?
Also wir müssen auf jeden Fall, der Mietpreisdeckel hat ja nicht wirklich funktioniert. Die Mietpreisbremse, also da müssen wir auf jeden Fall ran und das auf jeden Fall umbauen, dass es funktioniert. Und für Köln jetzt speziell müssen wir meiner Meinung nach die GAG ausbauen. Und da gab es jetzt auch eine Diskussion, dass die GAG ja sehr hohe Preise genommen hat, uns überlegen, ob wir das tatsächlich gezielt deckeln, wenn es um Sozialwohnungen geht und um Sozialbau, dass die GAG da nicht einfach nehmen kann, was sie möchte, sondern dass das ja bezahlbar bleibt, weil einfach bezahlbarer Wohnraum ein Menschenrecht ist. Und es kann nicht sein, dass die Menschen in Köln kein Zuhause mehr finden. Also meine beste Freundin hat jetzt 2,5 Jahre von ihrem Ehemann getrennt gewohnt, weil sie keine Wohnung gefunden haben gemeinsam. Also das ist doch Irrwitz.
Was wäre dein Ansatz zum Thema Wohnung?
Also ich arbeite ungern mit Aktiengesellschaften, weil bei denen geht es um deren Aktien. Die Aktien müssen gefördert werden. Deswegen GAG ist für mich nicht in Frage, kommt nicht in Frage, sondern Genossenschaften, die wirklich nur für das Soziale sich einsetzen, öffentlich geförderter Wohnraum, die wirklich gezielt Wohnungen bauen für Menschen, die sich keine teuren Mieten leisten. Das ist meine Idee. GAG kommt nicht in Frage, sage ich ganz offen.
Aber baut die GAG nicht Genossenschaftswohnungen? Ist das nicht sogar im
Namen?
Ja,
aber Sie sehen doch, bei denen, die haben die Gentrifizierung so stark in Gang gesetzt, dass man das nicht mehr stoppen kann. Das ist ein Prozess. Die GAG muss gestoppt werden. Die sehen sich als Hegemon hier in Köln. Es gibt auch andere Genossenschaften, die auch investieren wollen in Köln. Es muss nicht unbedingt die GAG sein.
Kommen wir zum Thema Köln und zur Stadt und wir möchten gerne noch ein bisschen was von euch kennenlernen, beziehungsweise ein bisschen mal nachfragen, was ihr denn über die Stadt wisst, von der ihr Oberbürgermeister bzw. Oberbürgermeisterin werden wollt. Wir haben mit allen Kandidatinnen und Kandidaten ein kleines Köln-Quiz und vielleicht fangen wir einfach mal jetzt an. Das ist so ein bisschen eine Schätzfrage auch. Welche Länge haben denn alle Straßen in Köln zusammen? 1700, 3000, 4500 oder 8700 Kilometer?
Kannst du das nochmal wiederholen?
Na klar, 1700, 3100, 4500 oder 8700? Ich weiß nicht.
Ist eine schwierige Frage, gehen wir gerne zu.
Sag mal so,
1700 sagst du,
oder? Ich sag 4700 oder was das da war.
4500.
Ja, 4500.
Das ist aber beides nicht richtig. 3161, um genau zu sein. Auch ein Funfact, den man wusste jetzt wahrscheinlich auch niemand von euch auswendig. Aber gut.
Zweite Frage, sind die Türme des Kölner Doms gleich hoch? Und wenn sie nicht gleich hoch sind, wie hoch ist der höhere? Vielleicht sind sie aber ja auch gleich hoch.
Also so wie du fragst, würde ich sagen, die sind nicht gleich hoch und die haben einen Unterschied von 1,50 Meter.
Okay, es gibt ja einen Südturm und einen Nordturm. Sind die gleich hoch? Was
meinen
Sie?
Nein, ich meine 157 Meter, oder? Einer der Türme? 157, ja.
Ist ja nicht schlimm. Also sie sind unterschiedlich hoch und der Nordturm ist tatsächlich 157 Meter hoch. Der Südturm des Kölner Doms ist 157 Meter hoch. Das ist absolut richtig und der ist damit ein bisschen höher. Ich glaube 4 Meter höher als der andere. Wie viele Bushaltestellen gibt es in Köln? Auch hier ist die Bitte zu schätzen. Ich sage nur, es sind mehr als man denkt, vielleicht als kleine Hilfestellung. Ging mir zumindest so.
Sagen wir so 1000?
Ich würde sogar vielleicht 2000 sagen, ich weiß es aber nicht.
Die richtige Antwort ist 768 Bushaltestellen. Ich weiß nicht, wie aktuell die Zahl ist und ob da 4 dazugekommen sind, aber nicht 250. Also
die Frage
so
ist, wie viel aktuell auch wirklich fahrplangerecht angefahren wird. Das wäre eine interessante Frage. Aber die letzte Frage, die wir noch hätten, wäre, welches Veedel in Köln hat denn die meisten Einwohnerinnen und Einwohner? Sülz, Nippes, Ehrenfeld oder Mülheim?
Mülheim.
Danach Ehrenfeld.
Also ich würde tatsächlich auch, Mülheim würde ich auch sagen.
der beide noch einen Punkt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt würden wir euch bitten, jeweils kurz eine Minute zum Schluss sozusagen eure finale Bewerbung, ich würde sagen auch hier Ladies First, Heike, in einer Minute, warum sollte man dich als Oberbürgermeisterin der Stadt Köln wählen?
Ja, wenn ihr mich wählt, wählt ihr im Endeffekt eure eigene Stimme. Das heißt, ich möchte euch eine Stimme geben. Es geht gar nicht um mich als Person, sondern es geht darum, dass wir euch alle eine Stimme geben und wir wieder so Politik machen, wie es eigentlich sein sollte. Und zwar für den Menschen, von den Menschen und nicht von oben herab.
Und bei dir bitte?
Ja, so ein Politikon, der Mensch im Vordergrund, jedem wird geholfen, allen wird zugehört, Partizipation gehört dazu. Deswegen möchte ich auch, ich bin innovativ, kreativ, das gehört auch dazu.
Vielen Dank an dieser
Vielen
Stelle.
Vielen Dank, ja. Das waren Heike Herden, OB-Kandidatin von der Partei des Fortschritts, und Ali Gütschlü, parteiloser Einzelbewerber für das Amt des OB. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben und der Frage auch aus dem Publikum. Und ich bitte jetzt einmal um einen kräftigen Applaus für die beiden Kandidaten. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Talk mit K.